Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hi. Unser heutiger Gast, wir stürzen einfach mal gleich kopfüber in unser Thema rein. Wir sprechen heute mit Sascha Czorn. Hallo Sascha.
Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Genau, Sascha ist im ersten Leben Schauspieler und sage ich jetzt einfach mal so, du kannst mich jetzt gleich korrigieren. Du bist im ersten Leben Schauspieler und im zweiten aber auch Sprecher von wunderbaren Hörbüchern. Genau, so erlebt ihr ihn vielleicht auch in den sozialen Medien auch immer wieder, aber mit allem. Also ihr könnt ihn sehen, ihr könnt ihn hören. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen dringend mal mit Sascha sprechen. Und einfach mal in Erfahrung bringen, wie wird man denn das, was er jetzt ist, wie ist er überhaupt da drauf gekommen, weil wir mögen ihn sowohl im Fernsehen als auch im Kino als auch als Hörbuchsprecher, genau. Sascha, wie wird man das denn? Wolltest du das schon immer werden? War das schon immer dein Traum oder wolltest du eigentlich viel lieber Feuerwehrmann werden oder Polizist oder sowas?
In meinem ersten Leben als Kind wollte ich in der Tat Zahnarzt werden.
Oh, ja, also aber das ist ungewöhnlich.
So. Ja, aber guck mal, ich hatte wirklich einen tollen, tollen Zahnarzt, der lebt immer noch und der heißt mit Nachnamen Grob. Hans Grob.
Nein.
Ja, aber der ist super. Genau, und ich hatte das Glück wirklich oder habe das Glück, ganz tolle geputzte Zähne zu haben und hatte noch nie wirklich eine Füllung, noch nie ein Loch, also bestimmt schon mal ein kleines Löchlein so, aber und das habe ich ihm zu verdanken. Und dieser Hans Grob, und der war so nett, der hat mich, glaube ich, mit 6 oder 7 kennengelernt, der hat mir so die Urangst vor einem Zahnarzt genommen. Deshalb, ich kenne das gar nicht, Angst zu haben vor einem Zahnarzt. Und genau, und da war ich da voll der Meinung, ich werde mal Zahnarzt.
Oh mein Gott, was für eine Geschichte. Also ganz ehrlich, ich habe das Gegenteil erlebt. Für mich ist Zahnarzt immer so, boah, ja, so das Grauen, ja. Bohren ohne Betäubung. Und wenn man natürlich schön lange wartet, bis man dann zum Zahnarzt geht, dann ist es auch gleich ganz übel. Ja, ja. Also das ist so meine Erinnerung. Und nein, mein Zahnarzt war ganz schrecklich. Das war wirklich der Horror, also unsympathisch bis zum dort hinaus und überhaupt nicht kindertauglich und eher so wirklich der absolute Schreck, ja. Aber ich weiß nicht, wie hast du das erlebt, Anne?
Also ich bin da auch eher bei Sascha. Ich hatte auch einen tollen Zahnarzt, bei dem ich auch immer noch
ihr
bin.
Glücklich.
Und ich hoffe, er geht niemals in Rente, weil ich glaube, dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
Oh mein Gott. Ja, ja, das ist dann das Schlimmste, gell, wenn so ein Arzt so nett ist. Aber das ist ja schon mal super ungewöhnlich, weil ich glaube, das ist ganz selten der Wunsch von Kindern, Zahnarzt zu werden.
Ja,
sag ich jetzt einfach mal. Egal, wie nett die sind. Ja? Ja. Also die Zahnärzte meiner Kinder sind auch nett. Aber die wollen deswegen nicht Zahnarzt werden, nein.
Nein, ich hatte es gerade wirklich Glück. Ich fand es halt so toll, dass der so nett war. Und ich wollte halt auch so nett werden. Wurde halt nicht so nett. Nein.
Ach komm.
Nein. Und genau, die schulischen Leistungen haben mir dann verboten. Oder also war einfach ganz klar, dass ich dann nicht Zahnarzt werde, schon gar kein Arzt und überhaupt noch nicht mal Tierarzt, gar nicht. Mit dem Abitur war dann einfach schon mal klar, dass ich nicht studieren werde. Also abgesehen davon, dass ich schon mit der 10. Klasse einmal sitzen geblieben bin, weil ich dann zu viel skaten war und wie meine Zeit viel lieber verbracht habe, irgendwie draußen, irgendwie beim Skateboardfahren in Berlin. Und mir dann eine Lehrerin gesagt hat, du Sascha, man muss auch gar nicht irgendwie Abitur machen. Aber da kam so ein Trotz in mir hoch und ich sagte, wenn du nicht an mich glaubst, glaube ich an mich. Und habe dann trotzdem mein Abitur gemacht. Ohne es eigentlich wirklich zu brauchen, weil mir war dann klar mit dem Abitur, ich wache heute auch noch auf in der Tat und denke, oh Gott, habe ich es oder habe ich es nicht? Und dann,
oh Gott.
Aber ich habe es zum Glück.
Ein Trauma.
Ja, aber ich habe es zum Glück. Und mir war aber klar, ich werde nicht irgendwie in einer Hochschule sitzen, beziehungsweise in der Uni sitzen, in irgendeinem Vorlesesaal, sondern da bin ich verloren. Da sehe ich mich gar nicht. Da werde ich, und da kommt es auch dazu, da werde ich gar nicht gesehen. Ne?
Ah.
Und genau, und ich habe so natürlich als ausgebildeter Schauspieler und natürlich einen Drang danach oder den tiefen Wunsch in mir, in Kontakt zu treten auf einer künstlerischen Ebene mit Menschen. und möchte sozusagen durch das, was ich und wie ich es interpretiere und wie ich es gestalte und an welche Stoffe ich gerate und wie man inhaltlich mit mir und meiner Arbeit zu tun haben kann, das ist sozusagen das ist mein Urwunsch. Ne? Ich möchte ganz gerne auf der Bühne stehen, in diesem besonderen Moment sein, auf der Bühne und die Leute sozusagen auch daran teilhaben, an meiner Persönlichkeit teilhaben lassen. Das war mir halt total wichtig. Und dann mit dem Abitur gingen sie dann alle weg und ja, ich studiere da und da, ich studiere das und ich mache das und ich so, na okay, scheiße, ich noch nicht. Hatte auch gar keinen Bock darauf. Und habe dann auch diese Vorsprechprozedur gemacht an diesen sämtlichen, also man kennt das ja aus diesem Film, der kleine Hai, dieses Vorsprechen oder ne, diesem Film. Und es hat bei mir auch insgesamt 2 Jahre gedauert, bis ich dann auch wirklich bestanden habe.
Wow.
Und musste mich dadurch mit Vorurteilen auseinandersetzen. Naja, jetzt will er ja studieren, beziehungsweise will er ja Schauspiel machen, jetzt will er ja nach Amerika gehen. Hey, Mr. Hollywood. Also sämtliche blöde Vorurteile, mit denen war ich konfrontiert, bin aber trotzdem dran geblieben. Also es ist ein bisschen wirrwarr, weil ich davor auch noch Tanz studieren wollte, weil ich habe auch sehr, sehr lange getanzt, bevor ich wirklich zum Schauspiel gekommen bin. Vielleicht fange ich mal da an.
Ich wollte es gerade sagen, es ist ja eigentlich, es ist Steilvorlage zum Einhaken, ne?
Ja, geil.
Ja, ne? Aber fang mal gerne da an. Ja.
Also vom Zahnarzt zum Tänzer.
Ja.
Genau. Ich habe früher viele Sportarten ausprobiert. So, ich bin alleinerziehender Sohn. Also Sohn einer alleinerziehenden Mutter, aber ich bin sozusagen viel in meiner Freizeit ausprobiert, einfach um die Nachmittage zu füllen. Mhm. Vom Judo aus dem Kindercheckheft, Schlagzeug spielen, was ich heute immer noch mache, Rugby habe ich gespielt, etc. ppp. Und irgendwann bin ich mal beim Boogie Woogie gelandet. Na, man kennt es ja auch so aus den Filmen, auch so Petticoat-mäßig, geil. Klar. Und Kudamm 96 oder 86, 56 und hast du nicht gesehen, die Filme, 96, so ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann lange Boogie Woogie getanzt und dann musste ich mich irgendwie entscheiden und bin dann dabei geblieben oder zwangsläufig dabei geblieben, ist mir später auch erstmal bewusst geworden, aber habe dann sehr, sehr lange getanzt. Da bin dann umgeswitcht vom Boogie Woogie in den Rock'n'Roll, in dieser Sportart, die ja dann später sehr, sehr akrobatisch wird und sehr wettkampflastig wird, ne, in Klassen. Und das habe ich sehr, sehr, sehr viele Jahre gemacht mit einigen Partnerinnen an der Seite und auch erfolgreich. Also okay. Wir waren Berliner Meister diverse Male, ich war 4-mal Deutscher Meister mit meiner Partnerin, auf der Europameisterschaft 7. Platz, auf der Weltmeisterschaft 7. Platz. Wir waren im Kader von Deutschland und wir waren also richtig die Durchtrainierten. Wenn man das professionell hätte machen können, war leider keine olympische Disziplin oder nicht, ne? Aber hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Und das ging natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter, weil ich dann dachte, na okay, Zahnarzt, natürlich nicht so ganz, aber wenigstens die ist tanzen. Und dann habe dann gemerkt, dass ich dann mit dem Abitur, okay, was mache ich jetzt? Ah geil, gehst du an die staatliche Ballettschule Berlin. Natürlich, klar. Mr. Naiv geht da hin und guckt sich so den Tag der offenen Tür an. Und ich sah dann die 12-Jährigen, die sozusagen aus ihrem Jahrgang mal so ein, das machen wir hier im Jahrgang. Und da merkte ich schon, während die anfingen, sich vorzubereiten, da hättest du, also dachte ich, ich hätte einfach vor 15 Jahren da anfangen müssen, irgendwie zu arbeiten. Und hab mir das auch noch brav zu Ende angeguckt und war dann aber klar, okay, ich mach mal, was mit Tanz wird das auch nichts. Obwohl ich so gerne tanze oder so tanzen als eine ganz wundervolle, ganz tolle Ausdrucksform erachte. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich eine Wahnsinnssache mit dem Tanz. Und dachte, okay, ganz pragmatisch, was mache ich denn jetzt? Naja, dann keine Ahnung. Hallo, werde ich Schauspieler. Dann kann man doch machen, wenn man alt ist. Mache ich Schauspiel. Na super, ganz naiv so. Und dann mein erstes Vorsprechen an der Ernst Busch gehabt. Dann hatte ich in der Tat irgendwie Glück. Und der meinte, das gefällt mir. Aber das ist noch zu früh. Du musst wirklich darüber nachdenken, was du da willst und was du da machst. klar, dachte ich mir und habe mich wieder eine Woche gleich wieder beworben. Scheiße. Naja, okay. Und dann meinte diese Sprach, das ist ein Schauspielprofessor und eine Sprecherzieherin, die da dabei sitzen bei der Aufnahmeprüfung. Und sie meinte dann, weißt du was, Sascha, wenn wir dich zulassen, du gehst hier in dem Studio unter wie ein Schluck Wasser. Okay. Zwei Jahre später war ich in Leipzig. Das ist ja sozusagen, es gibt so eine Range von Schauspielschulen, mag man davon halten, was man möchte, aber Leipzig gehört auch zu den guten Schulen. Sozusagen zu so einem Ost-Außen, also die Auseinandersetzung mit dem Schauspielhandwerk findet sozusagen fundamental im Osten statt, sagt man so. Aber ich hatte eine tolle Zeit da und bin dann natürlich auch mit meiner tänzerischen Fantasie oder mit meiner tänzerischen körperlichen Ästhetik und Ausdrucksweise komplett angeeckt, weil Tänzer versuchen das immer sehr schön zu machen und vorhersehbar zu machen und arbeiten die Choreografien, die erarbeitet wurden, wirklich ab, sodass sie auch wiederholbar sind. Und da begann natürlich auch, da begann ich mir dann selber ins Fleisch zu schneiden, weil Schauspiel irgendwie auch gar nicht so richtig so funktioniert. Natürlich ist eine gewisse Arbeitsdisziplin notwendig, aber erstmal gar nicht so um des Erfüllens wegen, sondern erstmal um den Weg so zu gehen. Mhm. Genau, und das war natürlich auch ein schweres Brot für mich, so von der tänzerischen Ästhetik und von einem Bewusstsein zu kommen und dann dieses Verhalten so ein bisschen ad acta zu legen und mich auf neue Sachen einzulassen. Aber das hat ganz gut geklappt, glaube ich. Naja, also und dann habe ich halt nach zwei Jahren Vorsprechen, wirklich war ich sehr fleißig, habe immer gearbeitet, gejobbt und bin dann immer zu den Vorsprechen an die Schulen gefahren und habe dann das erste Mal in Leipzig bestanden, beide Runden und dann bekam ich einen Anruf zu meinem Geburtstag damals auf dem AB. Ja, hallo Sascha, hier ist der Professor Fieb aus der Schule Leipzig. Ich wollte dir nur sagen, du bist nicht dabei. Wir haben uns nicht für dich jetzt entschieden, weil bis nächstes Jahr kannst du sozusagen nochmal vorsprechen. Ich so, stopp mal, Moment mal, ich hab doch bestanden. So, aber dann ist es halt von diesen 1500 Leuten, wie diese da vorsprechen, dann lassen die so 17 bis 15 Leute zu oder 20 bis 17 bis 15 Leute. Und dann gucken die nochmal genau, wer in den Jahrgang passt. Ein dicker, ein kleiner, rothaarig, groß, klein. Ja, natürlich, die bauen sich ein Ensemble zusammen.
Okay.
Ja, und dann dachte ich so, ihr Kackers, Alter, ihr könnt mich mal so richtig. So, und dann bin ich da wieder hingefahren. Meine Frau sagt immer so ein bisschen, sagt zu mir, ich sei so ein bisschen wie ein Go-Kart-Fahrer. Also wenn ich es will, dann hole ich es mir wirklich. Mhm. Okay, bin ich da wieder hin und habe da wieder vorgesprochen. Und dann habe ich komischerweise nochmal bestanden. Ich hätte ja auch total verkacken können, aber ich habe nochmal bestanden und dann war ich dann auch im Jahrgang da drin. Genau, und hatte dann nach dieser tänzerischen Misere sozusagen oder beziehungsweise dieser Konfrontation von ästhetischen habe ich aber auch das geschafft und habe sozusagen mich dann mit diesen vier Jahren Studium in Leipzig sozusagen auf den Weg eingelassen, mit dem ich komischerweise heute noch zu kämpfen habe. Okay. Ne? Also ja, also positiv
weil
als auch negativ.
Weil du das so nicht bist?
Doch, schon.
Oder
anders. Anders.
Okay.
Also na, guck mal, also als Tänzer damals irgendwie mit Turnieren und irgendwie, dann wird man von vielen gemocht. Ey, das, was du machst, ist super, das sieht gut aus. Aber das hat so diese Leipziger Arbeitswelt so als, hat sich nicht so vertragen. Ich musste da viel ablegen von meiner tänzerischen Ästhetik und sagen, okay, was ist jetzt hier der Moment? Was arbeiten wir denn? Nicht vorherzusehen und so, mich darauf einzulassen. Hab das dann auch geschafft und bin dann nach zwei Jahren Ausbildung teilte sich der Jahrgang dann auf und wir gingen zur Hälfte an ein Theater und zur anderen Hälfte an das andere Theater, um so die nächsten zwei Jahre der vier Jahre Ausbildung an sogenannten Studios weiterzuarbeiten. Und die Studenten arbeiten dann an Theatern, kriegen da auch noch Sprecherziehung, kriegen da noch Fechtunterricht und arbeiten aber auch in den Stücken mit. Naja, nee, dieses Feedback, also das ist ja immer so dieses Schauspieler. Die Schauspieler, man sagt ja von den Schauspielern, die sind ja immer eitle Säcke und die wollen immer zu viel und leben auch sehr viel im Außen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was ich so mitgenommen habe, ganz, ganz lange. So, ich bin halt Schauspieler, ich bin eine Grundform von Eitelkeit, die ich da in der Arbeitsweise oder im Resultat meiner Arbeit natürlich erwarte. Ich will gemocht werden, ich will für das gut gefunden werden. Und mit den Jahren wurde ich damit nicht gesehen, so wie ich mir das gewünscht habe. Ich kam nicht zu dem Erfolg, wie ich das wollte, sondern kämpfte halt immer gefühlt auf einer anderen Ebene, mich eher so behaupten zu müssen, aber guckt mal Leute, ich bin doch, ich kann doch, seht ihr denn nicht das? Und mit dieser permanenten Ablehnung entsteht ja auch ein permanenter Stress in einem. Also, ne, die jetzt in der Festanstellung oder kreativ was Eigenes machen, die ja auch eine künstlerische Persönlichkeit entwickeln, die kommen irgendwann dazu zu sagen, das bin ich und das dazu stehe ich und das wer nicht möchte, der hat schon. So. Aber bei Schauspielern oder um von mir zu sprechen, wollte ich das halt ganz lange nicht akzeptieren. Naja, und knapste halt immer irgendwie an, hangelte mich von Theaterengagement und Freiberuflichkeit und zu Filmen und Fernsehen. Aber da war nichts von Dauer. Und
ist doch aber in der Branche eh schwierig, oder?
Ist sowieso schwierig, aber trotzdem auch mal ein ganz großes Ego-Problem. Naja, und dann irgendwann, nur jetzt aus dieser beruflichen Perspektive aus betrachtet und es so formuliert, kam natürlich mit den 20 Jahre später, dieser lange, langer Weg danach, natürlich dann irgendwie mit den Lockdowns, die wir dann alle hatten oder denen wir ausgesetzt waren, war gar nichts mehr mit Spielen und mit Theater und von der Hand in den Mund. Aber was ich bis dahin schon gerne gemacht habe, war Sprechen. Ich hatte vorher schon, da ich dann in Köln gelebt habe, ich habe in Köln zwei Kinder, habe ich schon recht viel für den WDR gesprochen und für den Deutschlandfunk und schon auch das eine oder andere Hörbuch mal gemacht. Ich bin da so reingerutscht, aber ich hatte es nie so richtig zugegriffen, weil ich bin doch irgendwie Schauspieler. Ne? Und dann kam damals so ein Rundbrief von dem Matthias Rauchfuchs von Audible. Der meinte, Leute, wir müssen mal gucken, wir wissen jetzt gar nicht, ob die Produktion irgendwie erstmal so weitergehen. Wir müssen jetzt erstmal runterfahren, weil wir erstmal eine Übersicht brauchen. Und ich so, nein, oh Gott, ich habe drei Hörbücher in der Pipeline. Nein! So, schon wieder diese Existenz. Scheiße. Und dann fragte er aber gleichzeitig, wer kann denn selbstständig produzieren? Und dann habe ich ganz schnell einen Finger gehoben und ohne was zu haben. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal schnell reagieren. Naja, und dann mit diesem indirekten Aufruf, wer kann denn selbstständig produzieren, habe ich mir dann aus einem bekannten Studio in Köln, vom Studio B3, von dem André Mager, eine Sprecherkabine gekauft. Dem habe ich die abgekauft, weil der sich erweitert hat. Der hat sich verändert, aufgestockt und die blieb übrig und genau, dann habe ich die gekauft. Und dann fing es an. Also habe mir irgendwie ein Büro gemietet, habe die hier aufgestellt, habe in Technik investiert, habe mir ein anständiges Schnittprogramm besorgt, habe mich da reingefuchst, wie das funktioniert mit Pro Tools mit guter Technik versucht zu arbeiten. Genau. Und dann merkte ich so zunehmend, Mensch, das ist ja so, ich kann ganz reduziert arbeiten. Das interessiert eigentlich gar keinen, wie ich aussehe, ob ich hier im Weihnachtspulli sitze oder nicht. Das ist toll. So, und ob ich groß, klein, dick, dünn, hässlich oder für den einen schön oder was auch immer. Total wichtig ist eigentlich nur, dass ich das übertragen kann, was ich denke oder was ich künstlerisch ausdrücken möchte. Und da kommt mir diese Grundausbildung meiner Schauspielausbildung oder ne, der Schauspielkunst total zugute, dass ich das Gefühl habe, ich habe künstlerische Vorgänge einer Figur oder ein ästhetisches Bewusstsein einer Figur oder einer Szenerie, die kann ich ausdrücken, die möchte ich gestalten. Ich möchte meine Figur beschützen, formen und diese gestalten und meinen ganz individuellen persönlichen Touch geben. Und das funktioniert wunderbar. Deshalb, ich arbeite jetzt, mein Agent, der wird schimpfen, wenn er das hört, aber ich, zu 90% mache ich hauptsächlich Sprechen. Und alles andere ist mal, Theater kann ich gerade recht schwer, weil ich zwischen Berlin und Köln immer pendel wegen meinen Kindern. Aber so drehen, ja, 10% vielleicht. Und sprechen, ja. Und sprechen ist 90% mindestens geworden. Und da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Weil das auf einmal so eine Bewusstseinsveränderung hervorgerufen hat. Also weg von diesem, ich weiß nicht, ob Künstler immer eitel sind, aber bestimmt. Auf einer gewissen Weise. Aber ich glaube, dass es total mir persönlich, ich da eine Gesundung erfahren habe in meiner beruflichen Wertigkeit. Oder in meinem Selbstempfinden. In dem Empfinden, wie ich mich selbst empfinde. So viel empfinden. So viel empfinden. Genau. Empfindlich. Genau. Aber das finde ich total toll.
Du hast deinen Weg als Schauspieler jetzt als sehr steinig beschrieben. Mhm. Ist das eigentlich generell so oder ist das halt eher, weil du gemerkt hast, dass das nicht dein Weg ist?
Ich glaubte immer, dass es mein Weg ist. Ich will doch auch gefallen. Ich will mit die Leute entertainen. Ich will, aber das hat gar nicht so viel mit entertainen und zu tun, sondern eher sich darauf einlassen, auf einer bestimmten Ebene zu arbeiten situativ, sich auf Leute auch einzulassen und so. Und das stand mir, glaube ich, diese Visualität, die beim Schauspiel stattfindet, sei es Film oder Theater, obwohl Theater nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ich liebe es, Theater zu spielen. Aber gerade beim Film steht mir diese Visualität wie so ein kleiner, da werfe ich mir selber aber einen kleinen Knüppel in die Beine. Weil ich ja so wirken will wie. Aber es kommt gar nicht darauf an. Ne? Deshalb ist dieses Sprechen halt, da kann ich mich ganz reduziert darauf einlassen, was ich wirklich denke, was ich gestalten möchte. Und diese visuellen Hindernisse stellen sich mir da gar nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird viel produziert und gar nicht so darauf geachtet, ob das oder diejenigen, die, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ohne richtig nachzufragen, ob diejenigen, die da zu sehen sind, wirklich auch ihr Handwerk beherrschen, sondern es wird eher vielleicht auch darauf geachtet, sind die, die da zu sehen sind, passen die vielleicht gerade in eine Konsumwelle? Sind die Leute Social Media mäßig angesagt? Sind die sieht man ja eh immer. Das sind die das Publikum auch möchte. Da wird gar nicht gefragt, ob die das können. So, und ich habe das Gefühl, beim Sprechen irgendwie, gerade bei Hörspielen und bei Hörbüchern, ist das so, da hört man dann schon, ob das jemand irgendwie rein stimmlich von der Ausbildung irgendwie kann oder nicht kann oder ob um die Gestaltung herum sich da auch irgendwie Gedanken macht oder tiefergründig arbeitet. Und das hört man denn, da ist meines Erachtens das Qualitätsmerkmal einer handwerklichen Ausbildung oder eines handwerklichen Fundaments schon maßgebend. Mhm.
Aber hat es auch was damit zu tun, vielleicht ein bisschen, habe ich jetzt gerade so überlegt, du hast ja, wenn du jetzt, also jetzt egal jetzt mal, ob du Theater oder Film machst, aber du hast ja jemanden, der dir sagt, wie er es gerne sehen möchte. Ja, also du hast ja jemanden, der sagt, jetzt mach doch mal so, jetzt mach mal so, nee, ich verstehe das jetzt eher so, jetzt mach mal so. Also du bist ja immer irgendwie so ein bisschen, also eingezwängt, ja, in eine Rolle, die jemand, also ein Regisseur halt so sieht, wie er das gerne hätte, ja. Und wenn du jetzt aber beim Hörbuch in der Kabine sitzt und du hast eine Vorstellung von der Geschichte, von der Szene, von den Leuten, um die es da geht, ja, da redet dir in dem Moment ja keiner rein, sondern alles, was es da zu sagen gibt, sagt dir der Text. Und du hast ja die Freiheit, daraus das zu machen, also stimmlich, was du gerne möchtest, ohne dass jetzt im Normalfall, beim Hörspiel ist es, glaube ich, auch nochmal anders, aber so kannst du ja gestalten, ohne dass jetzt jemand sagt, stopp, nee, das musst du jetzt nochmal anders machen, ja, oder ich sehe das so, keine Ahnung. Ist es vielleicht auch das so ein bisschen, dass du da in Summe halt einfach wirklich mehr Gestaltungsfreiheit hast, alleine?
Nö, nicht unbedingt. Also ich liebe das und schätze das wirklich durchaus, dass gerade zum Beispiel jetzt, um mal beim Theater zu bleiben, so ein kreativer Prozess stattfindet, in dem die Regisseurin dich an Grenzen heranführt oder dich herausfordert oder durch die Zusammenarbeit mit Kollegen man seine Sichtweise auf die Dinge verändert oder also auf jeden Fall im Arbeitsprozess eine Form der Reibung, positiv als auch negativ, stattfindet. Und diese Reibung, die fordert mich wahnsinnig heraus, an neue Wege zu gehen. Und dann, wenn es zum Beispiel Premiere hatte, die ganze Arbeit, und man spielt dann nochmal 10, 15 Vorstellungen und dann, wie sich dann das nochmal verändert, wie man in der Rolle auch nochmal reift, das ist ganz toll. Andererseits, ich habe mir aber über deine Frage auch schon mal Gedanken gemacht, warum mache ich das so gerne? Und warum, wie ist denn das, wenn ich da niemanden hier sitzen zu habe? Es gibt ja Arbeiten, da sitzt man mit Regie. Ja, Entschuldigung, Sascha, guck mal doch mal mehr darauf. Stell dir doch mal vor, das ist so, das nehme ich aber auch total gerne an. Denkst du, cool, schön, super, danke dafür, ja? Oder hätte keine Skrupel, dem zu sagen, das sehe ich jetzt aber anders. Da bin ich für jede Regiearbeit und für jeden Blickwinkel auch dankbar. Aber
im Theater würdest du das nie machen, ich sehe das jetzt anders. Oder?
Nee, und beim Theater? Na doch, also sozusagen, also es gibt ja die Momente, wo man vielleicht, keine Ahnung, eine Monologarbeit. Irgendwie Chorn steht auf dem Probeplan, irgendwie Chorn hat Monologe jetzt für die Rolle dat. Und jetzt sitzt man da und dann sitzen alle und dann arbeitet man, macht den Text und guck mal hier, scheue dich doch nicht und hier, ich will aber dahin. Und dieser klebrige, steinige oder sehr beflügelnde Weg, dieses ganzheitliche Arbeiten an der Rolle mit dem Text, das zu finden, das inne zu haben und in die Gestaltung hineinzukommen, in diesen lebendigen Moment, das ist wunderbar. Es kann doof sein und kannst auch eine doofe Regiekollegen haben oder auch nicht. Ne? Oder kannst dich auch selber doof anstellen. Aber ich finde es sowohl als auch total herausfordernd. Ich finde es manchmal scheiße, manchmal aber en gros richtig gut, die Regiearbeit. Und wenn ich hier alleine im Studio sitze, mit oder ohne Regie, bin ich dafür dankbar, mit Regie arbeiten zu können und bestimmte Anregungen oder Ideen aufnehmen zu können oder Gestaltungsvorschläge. Kann ich. Ja, sehe ich genauso. Ne? Dieser kleine Dienstleistungshase. Ja, natürlich, warte, kleinen Moment. So. Und dann diese Freude zu empfinden, man ist in einem gemeinsamen kreativen Prozess. Und das sozusagen wahr werden zu lassen. Aber auch alleine. Denn diesen Text zu sehen und aufgrund seiner Erfahrung, die ja nicht unabänderbar ist, ja, die ist ja nicht, ich bin ja nicht allgemeinwissend, aber in dem Moment, wo ich dieses Buch gelesen habe oder diese Szene oder wie ich diese Figur empfinde, einfach aufgrund der Erfahrung und meiner spielerischen Persönlichkeit oder Sprecherpersönlichkeit, wie auch immer, eine gewisse Vorstellung einer Gestaltungsidee, der nachgehen zu können und mit dieser Idee auch da sozusagen was zu spannen. Und das ist dann total spannend. Also wirst du dafür gesteinigt oder wirst du dafür beklopft auf die Schulter, so nach dem Motto, hast aber toll gemacht. Ne? Und da bin ich natürlich auch eitel und denke so, oh, ich möchte natürlich für meine Mühe, die ich für die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Text, das wäre schön, wenn da jemand kommt und sagt, ey, das hast du richtig, ich kann das verstehen, was du gemacht hast, finde das gut. Das geht natürlich runter wie Butter. Und wenn es eine konstruktive Kritik ist und bleibt, die auch negativ ist, dann kann man sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, ich sehe das aber anders. Ja? Aber ich liebe es trotzdem auch gerade in der Nicht-Regie hier zu sitzen und sagen und die Figuren so anzulegen, dass die irgendwie Farbe kriegen. Und dann halt die Leute, die das nicht erwartet haben. Mensch, aus den Figuren, was du da rausgeholt hast, wahnsinnig, toll, schön. Das finde ich auch einen ganz tollen, dafür liebe ich die Arbeit auch vor dem Mikrofon. Da hatte ich nochmal ein Beispiel, aber da komme ich nachher nochmal zu, in der Zusammenarbeit mit einem Hörspielregisseur, mit dem Martin Zilker in Köln. Da hatte ich sowas Ähnliches, dass der mir nochmal ein Feedback gegeben hat zu der Rollenarbeit, die wir gemacht haben im Funkhaus, beim WDR, weil ich mich für die Zusammenarbeit bedankt habe und der meinte, oh nee, ganz toll, ich danke dir, weil irgendwie, ihr hört ja manchmal im Schnitt und im Editing und in der Zusammensetzung und Fertigstellung des Projekts die Stimmen, zigtausend Mal und meinte aber, hat mir gesagt, irgendwie, egal wie oft er das irgendwie gehört hat, meine Parts und die da zusammengeschnitten wurden, das hat das irgendwie immer eine Nuance nochmal anders erfahren. Und dadurch blieb das auch ganz spannend und aktuell und hat mir auch gesagt, irgendwie auch die vom Team, denn die waren da sehr auch begeistert. Das fand ich dann sehr, sehr schön.
Ja, das ist toll.
Inwiefern sich denn die Arbeit von oder an Hörspielen und Hörbüchern dann für dich unterscheidet?
Na, primär, dass man bei Hörspielen, da hast du halt eine Figur, die du entweder wirklich, in der du sprichst, in der du in der Situation bist oder bist in der Situation und bist halt diese eine Figur, die du erleben kannst, gestalten kannst, außer du bist jetzt der Erzähler von dem Hörspiel oder so. Aber und im Vergleich zu einem Hörbuch hast du ja sozusagen mehrere Möglichkeiten, dich zu positionieren. Also kannst als Erzähler da durchführen, kannst aber auch die Figur selbst schon gestalten mit so. Aber beim Hörspiel finde ich das sehr spannend, weil die ja, weil das nochmal spielerisch nochmal ganz anders daherkommt als nur das reine Hörbuch. Das ist halt so das Gesamtkonzept einfach auch spannend.
Ist dann auch näher am Theater, oder?
Ja, irgendwie schon. Weil du halt diese eine Rolle hast, die entweder total durchgeknallt ist oder die, ich krieg mal die durchgeknallten Rollen. Nee, ja. Aber ich mach das total gerne und das ist wunderbar. Das ist so wirklich, da kommt Schauspiel. Wieder dieser ja, die Seite des Schauspiels total durch.
Wenn du jetzt so, also du hast jetzt gerade gesagt, du kriegst immer die durchgeknallten Rollen, also die eher schrägen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das sagt ja irgendwie, hört man ja praktisch in jedem zweiten Interview, also der Bösewicht, das ist eigentlich immer der Beste, ja, weil da kannst du dich so richtig austoben. Ja, und du sagst, du kriegst immer so die eher schrägen Rollen. Sind es auch die dir Spaß machen? Oder wenn du sagst, ja, wenn ich jetzt an Theater denke, lass mal im Moment mal noch Film, Fernsehen mal außen vor. Da würde ich dich auch gerne noch was dazu fragen. Aber wenn du jetzt so an Theater denkst, ist es, also würdest du da, hättest du da so Vorstellungen von Rollen, die du vielleicht jetzt noch nicht hattest, aber gerne hättest? Boah, super formuliert.
Also beim Theater, ja, ja. Also beim Theater gibt es da Rollen, die ich noch nicht gespielt habe, die ich aber gerne spielen würde. Explizit auf das Theater gemünzt. Ne, fragst du jetzt.
Ja.
Ja, doch, natürlich, vieles. Also ich kann jetzt noch nicht mal sagen, genau die Richtung oder die Richtung, weil ich glaube, das Arbeiten an der Rolle ist schon mal mega geil. Und gerade im Theater wird dir dieser Raum geboten, dich da so zu auszuprobieren. Und ich muss jetzt auch wieder zum Film kommen. Ne?
Ja,
ich war mal auch in der Schauspielschule, dann kriegt man auch hin und wieder mal Drehtage. Und da war ich am Set und kam dann dahin und meinte, okay, Sascha, du bist gleich dran. Hier, guck mal zu, stellst dich hier rein, kommst die Tür, klingelst und ein bisschen da. Und jetzt und dann bitte. Und ich, wie bitte? Naja, also ganz jung noch. Aber ja, okay, warte mal, frag dich dann. Und der Text, wie geht der Text? Und er so, wie Text? Ich so, naja, also ich habe ein bisschen angelernt, meinte ich jetzt so. Und er meinte, wie angelernt? Du, wir drehen in 10 Minuten. Ich so, ja, okay. Und er meinte, okay, du hast 10 Minuten Zeit, du lernst diesen Text und dann bist du da. Tschüss. Und dann haben wir so eine Watschen abgeholt, weil ich, naja, im Theater lernt man halt einen Text und man fängt an und die, aber scheiße, hat gar nicht funktioniert. Nee, da muss man genauso fleißig kommen oder fleißig sein, gelernt haben und dann mit diesem fleißig gelernten Text in die Proben gehen, damit man hier und da noch was probieren kann. Genau, aber ich glaube, um dir deine Antwort dazu geben, ich glaube, es ist gar nicht die eine Rolle oder die Richtung, eine bestimmte Richtung an Rollen, sondern es ist immer eine Zusammenarbeit mit bestimmten Menschen, die Rollenarbeit so interessant macht. Witzigerweise denn erwartungsgemäß gar nicht die Rollen, die du für groß oder als groß erachtet hattest,
okay,
dass sie toll sind, sondern die Stücke, ach okay, und auf einmal wird das Stück so, kriegt so eine Dimension. Mhm. Und das finde ich so, das finde ich spannend.
Das klingt toll. Ja. Aber es ist ein großer, also Theater und Fernsehen und Film ist ja, hast du jetzt ja gerade schon skizziert, ist ja ein Riesenunterschied, ja. Und du hast vorhin gesagt, du machst Theater lieber. weil es sich über so einen längeren Zeitraum so entwickelt, eine Rolle? Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja Fernsehen oder Film ist jetzt so zack da. Oder hast du da auch so eine Art Vorbereitungszeit, an der man in einer Rolle arbeitet mit dem Regisseur oder so? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, na, also beim Film ist natürlich auch so, je nachdem, ob du jetzt für eine Tagesrolle gebucht wirst oder ob du einen großen Film angeboten bekommst. Ne? Ich gehöre jetzt nicht zu den deutschsprachigen Kollegen, die großartig Filme angeboten bekommen. Nein, ich bin derjenige, der, und das muss ich derzeit erstmal so hinnehmen, ich bekomme Tagesrollen angeboten. Ich werde gerufen, wenn die Löcher gestopft werden müssen in der Produktion. Na, aber okay. Das ist okay. Ich kann halt nur so, das hat mich lange geärgert, dass es so ist, aber es ist leider so. Ne? Weil ich bin bei keiner A-Agentur, ich habe die Kontakte nicht, meine spielerische Vita mag auch interessant sein, aber für die entscheidenden Menschen, für die Produktionen, die auch und Redaktionen, die da sitzen, die auch ein Garant für Erfolg besetzt wollen wissen, bin ich an der Stelle dann doch zu unbekannt. Und,
weil es liest sich aber schon toll, was du alles gemacht hast.
Ja, also sind auch. Ja
alle eine ganze Menge Fernsehserien, Tatort, alles Mögliche war da ja schon dabei. Das liest sich zumindest schon, finde ich, sehr, sehr
souverän. Ja, also das mag auch jeder anders bewerten. Ich mag das auch. Mhm. Ich finde das auch auf einer gewissen Weise souverän und meinem Berufsstand entsprechend angemessen. Aber ich musste, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass ich jahrelang damit gehadert habe, was ist denn nun mein Plan B, mein Plan B, wenn das mit dem Spiel nicht hinkommt? Wenn ich nicht besetzt werde, wenn ich meine Miete nicht zahlen kann. Mhm. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, einfach diese sprecherische Schiene oder als Sprecher da so selbstverantwortlich das alles in die Hand genommen zu haben. Da geht es mir momentan unheimlich gut mit. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, oh Manu, ich werde nicht mehr besetzt beim Film. Und auch die Caster, die sind alle, die mögen mich eh nicht. Und ob ich da schreibe, liebe Frau, Herr, hast du nicht gesehen, ich würde Ihnen gerne meine Fotos und gucken Sie mal, meine Güte, wie viel verschenkte Energie. Also ich bin momentan so glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich da so Fuß gefasst habe, dass ich so künstlerisch kreativ sein kann. Und diejenigen, die dich wollen, die dich sehen und denken, Mensch, das ist aber wirklich ein interessanter Typ, Mensch, so, den würde ich ganz gerne besetzt wissen, dann wird das passieren. Natürlich muss ich auch einiges dafür tun, wieder und mehr und verstärkt. Aber das ist halt so, dass ich zurzeit einfach da einen wahnsinnigen Fokus lege, einfach die Mikrofonarbeit in den Vordergrund zu stellen. Ich schließe aber gar nicht aus, dass es immer noch mal einen Switch gibt und mit einem geilen Workshop auch wieder Leute zu treffen, wo man sich wieder inspiriert fühlt, irgendwie zu drehen und irgendwie da irgendwie, na, das ist, nichts ist ausgeschlossen. Aber ich bin nicht mehr traurig darüber, dass es nicht hauptsächlich vonstatten geht. Das ist so der feine Unterschied daran.
Bei den Hörbüchern müssen die Aufträge trotzdem kommen. Warum läuft das für dich einfacher? Weil es da einfach mehr auf dem Markt, also ein Angebot auf dem Markt gibt, oder?
Das ist eine gute Frage. Warum läuft es für mich einfacher als jetzt beispielsweise Film? Ja? Weil ich habe mir, ich kann es gar nicht sagen, vielleicht ist es auch das Angebot gerade, oder so viel Titel und Bücher, die wirklich produziert werden wollen, sich da mit einem guten Sprechhandwerk irgendwie auch durchsetzen zu können. Vielleicht läuft es auch irgendwie so gut. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie, dadurch habe ich das ja sehr viele Jahre in der Film- und TV-Branche, in der Film- und TV-Branche habe ich sehr lange probiert. Und wahrscheinlich waren die CasterInnen oder CasterInnen, KollegenInnen, einfach da einfach übersättigt und übermüdet so von so viel Schaustellergewerbe, die immer nur Rollen haben wollen, dass da auch eine Distanz entstanden ist. Und da sind noch so viele Entscheidungsmomente liegen noch dazwischen. Da müssen noch Produktionen und Regisseure und RegiekollegInnen und die Redaktion müssen auch noch dazu stimmen. Da müssen die Geldgeber, bis dann wirklich eine Besetzung ist, die repräsentativ irgendwie ist. Da ist so viel Wasser in Rhein runtergeflossen. Das ist...
Das finde ich echt abschreckend.
Ja, wirklich. Und ich habe das Gefühl, diese Audiobranche, die ist natürlich auch sehr verknobelt. Also wenn es ab einem gewissen Punkt der hochkarätigen Produktion geht und man mit hochkarätigeren Verlagen versucht, sich auseinanderzusetzen, merkt man auch ganz schnell, wollen die einen oder kennen die einen oder eher nicht so. Das erlebe ich natürlich auch so. Aber ich gehe da irgendwie recht lustvoll ran mit meiner Akquise.
Was war denn dein erstes Hörbuch?
Aber ja, das war Avogado Corp. Das war lass mich mal überlegen. Ja, durch einen Theaterkollegen, der sehr viel Hörbuch auch gemacht hat und den habe ich dann irgendwann mal in der Pause gefragt, sag mal, du machst doch so viele Hörbücher. Ich habe da auch schon was irgendwie an Hörproben, guck mal, hör mal rein. Und man hört so, ja, super, geil. Ich schicke das mal dahin. Und dann kam das auch zustande. Ich konnte dieses erste Hörbuch machen, auch ein gestandener Hörbuchverlag, ein kleiner, mittelgroßer. Und dann saß ich im Studio und in der Vorbereitung dachte ich, ich tille 300 Seiten. Das war mir dieses Monstrum an Seitenzahlen war mir gar nicht bewusst. Und ich saß so in dieser Aufnahme wieder und dachte so, oh nein, Alter, das sind ja noch 299, 298. Ich komme da gar nicht. Wie soll ich denn das jemals schaffen? Ich bin zerbrochen an dieser Aufgabe. Und witzigerweise habe ich neulich Petra Bartel getroffen in Berlin beim Synchron, die ja unter anderem die Synchronstimme ist von Uma Thurman. Unter anderem. Und sie meinte auch, also damals, ich habe mir so die Karten gelegt bei meinem ersten Hörbuch. Ich dachte, können wir das jetzt nochmal? Und nee, so. Das war mein erstes Hörbuch, Avogado Corp. Und ich glaube auch, normalerweise, weiß ich ja jetzt, werden diese, wenn es eine Reihe ist, wird es eigentlich weiter besetzt. Ne? Der erste, die SprecherkollegInnen, die werden sozusagen weiter engagiert für die weiteren Teile. Ich nicht. Ich nicht. Nee, bei mir nicht. Ich habe auch über zwei Ecken wieder erfahren, der sozusagen diesen Hörbuchverlag inne hat, der meinte, da waren so viele Schnitte, mein lieber Freund, das kann ich gar nicht leisten. Dann bin ich auch noch auf eine andere Weise da irgendwie schräg gelaufen. Ich habe mich da auch schon mal entschuldigt, aber das ist jetzt einfach so, das ist jetzt so gelaufen, ist ein Erfahrungswert, den ich habe. Genau, ja. Aber es war eigentlich ein recht schönes Buch.
Irgendwann fängt man halt an, gell? Und dann
ja, genau.
So, ja. Aber ich glaube tatsächlich, also ich finde ja, man hört es ja, also tatsächlich so bei Hörproben, finde ich, ist es sehr, 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 sehr auffällig, finde ich, ob jemand zum Beispiel viel Theater gemacht hat und dann auf Hörbuch geht, weil das Hörbuch ist ja, also wenn man jetzt wirklich das blanke Hörbuch, nicht Hörspiel, ne, wenn man jetzt Hörbuch nimmt, dann ist es ja etwas, da erzählt dir jemand eine Geschichte. So. Und das ist ja anders, als jetzt tatsächlich im Theater auf der Bühne zu stehen und dem Ganzen etwas Tragendes zu geben. Du weißt, was ich meine? Ja, also es ist ja schon was ganz anderes und das kann tatsächlich nicht jeder. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Okay, aber versteht das richtig, ist es von Vorteil, höre ich gerade raus, oder eher von Nachteil?
Also ich glaube, es ist von Vorteil, was die Ausbildung betrifft, weil wenn du so eine Schauspielerausbildung hast und auch die Sprecherziehung dazu, dann ist es wirklich einfach unglaublich, es ist ein unglaublich gutes Handwerk, was wirklich solide gelernt ist. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe schon immer gerne vorgelesen, jetzt möchte ich auch ein Hörbuch vorlesen. Also das funktioniert ja in seltensten Fällen. Aber das andere ist halt tatsächlich dieses, du stehst bei einem Hörbuch ja nicht auf der Bühne. Du weißt, was ich meine? Also diesen Unterschied. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht jeder Schauspieler kann.
diese Nuance hinzukriegen? Vor allem
nicht die, die sehr viel Theater gemacht haben. Okay. Und dann sagen, naja, ich kann das ja, also mache ich jetzt auch ein Hörbuch. Das ist nicht so.
Ja, okay. Okay, das war mir gar nicht so bewusst, weil ich die meisten Hörbücher, die ich dann höre von den Leuten, ach, das sind ja die, die am BE, am DT, am, na, an der Volksbühne spielen, so. Die machen das eigentlich immer recht gut. Und da hatte ich eher so den, das Gefühl, dass so eine, diese sehr, wie sagt man, sehr normalisierte Sprechweise im Vordergrund steht. Ne, die ist, er ging die Straße lang und er wusste gar nicht, was er sah. Tja. Also sehr natürlich erzählt, sehr so weg und so klein eher. Und gar nicht so
ist
dieses.
Das ist immer so.
Ja, das ist nicht immer so. Also, ne, und aber diese, komischerweise habe ich diese extrem andere Form, die du gerade beschreibst, noch nicht so wahrgenommen. Und er ging die Straße lang.
Ja, aber doch. Weißt du, die wird nicht besetzt, Sascha.
Ja, okay.
Die wird einfach nicht besetzt, das meine ich. Also das, weißt du, was so an Hörproben dann kommt.
Ja.
Es sind halt
Das ist zu groß, es ist zu viel. Ist.
Viele, ja, ja wirklich, okay. Tatsächlich. Ja, also wenn das ein Tipp nach draußen sein sollte, dann würde ich den geben. Nicht Theater fürs Hörbuch machen. Nein.
Ja.
Nein.
Ich habe ja, der Witz ist, also, ja, ich gebe ja, habe ja neben parallel zu meinen freiberuflichen Sprecheinsätzen, für Film, Funk und Fernsehen gebe ich auch Coaching, also Sprechcoaching.
Ah, super.
Genau. Sowohl für Firmen als auch für Berufseinsteiger, die genau. Und da neulich war ich in der Analyse, welche Sprechmöglichkeiten gibt es denn oder Gestaltungsmöglichkeiten gibt es rund um diese eine Hörbuchpassage? Also wie bringe ich jemandem bei, das Fenster aufzumachen, aha, das gibt, das gibt es ja auch noch und das gibt es ja auch noch. Und witzigerweise, vom Kollegen Bierstedt, vom Kollegen Nathan, David Nathan, ja. Und noch einen, genau, und da haben wir die mal so auseinandergenommen. Also es gibt ja dieses sehr weit Erzählende, wo man immer hier fast eine kleine Aufzählung so, habe ich immer so das Gefühl, das ist so die eine Variante. Dann gibt es dieses ganz nahe, sehr jetzige, sehr hier, sehr genaue. Und das ist total spannend, den Leuten, die da gerade so in den Beruf einsteigen, das so zu eröffnen. Mal guckt mal, der spricht das so. Aber das heißt ja nicht, dass es nur ausschließlich so richtig ist, sondern der spricht das so. Und das ist auch gut. Und dass die irgendwann lernen, sich zu entscheiden. Und das finde ich so, das finde ich toll. Ich finde, das knüpft so ein bisschen an, bin ich wieder beim Theater, aber das ist so ein bisschen wie künstlerisches Wort. Wir hatten damals in Leipzig das Fach künstlerisches Wort. Und ich hatte dann, ja, also ne, wie geht man mit Texten um? Wie geht man mit Prosatexten um? Wie geht man mit literarischen Texten um? Fernab des Szenenstudiums oder Monologstudiums oder? Nein, sondern Textarbeit. Einfach nur Textarbeit. Und ich hatte dann einen Lehrer, der hat mit mir von Brecht gemacht, irgendwie, wenn die Haifische Menschen wären. Ja. Meine erste Begegnung mit diesem Schauspielprofessor, der damals am Leipziger Theater gearbeitet hat, da bin ich auch im Boden versunken, ich hätte mich erhängen können. Also es ging darum, ne, wenn die Haifische Menschen wären, also es ist eine Parabel, ja, von Brecht. Und der sagt, okay, fangen Sie mal an. Ich sage, na, okay, bin gleich mal, na, fangen Sie doch mal an. Okay, ich warte, ja, okay. Wenn die Haifische, nee. Wenn die Haifische Menschen, also der ging nur darum, wenn die Haifische Menschen wären, der hat mich so an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und irgendwann ging es gar nicht mehr darum, den richtigen Punkt oder die richtige Betonung nachzumachen, sondern einfach mal anfangen zu denken, verdammte, zu denken, was man da und zu verstehen, was man da spricht. Und das ist für mich auch, und dann haben wir viele so literarische Abende gemacht, die sich ums künstlerische Wort gedreht haben. Also die Textinterpretation oder Chansonabende. Einfach zu sagen, fuck, ich hab Bock, mal diesen Text zu interpretieren und möchte, dass du den so und so hörst, weil ich dir das so gebe. Mit aller Anmutung oder mit aller Kraft oder mit Aggressivität oder wie auch immer.
Das ist toll.
Ja, das ist Hammer. Wenn die haifische Menschen wären. Ja? Und
das
es geht
ich
darum,
nicht mehr vergessen.
Ja, und, so, und es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Also, ja. Und deshalb ist es in meinen Coachings, die ich halt für Berufseinsteiger in das Sprecherbusiness oder in Sprechberufe um es noch so auszudrücken, müssen nicht immer nur Schauspiel und Hörbuchsprecher sein, sondern natürlich auch Leute, die im Beruf sprechen. Mhm. Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn ich was sage, habe ich eine bestimmte Haltung dazu. Mhm. Der Gestus des Sprechens. Wie stehe ich denn dazu? Was möchte ich, welche Absicht habe ich denn da? Was möchte ich in dir auslösen? Was möchte ich erreichen? Genau, das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit, sozusagen. Aber es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb auch dieses Sitzen hier im Studio, autark, in autarker Arbeitsweise, ohne Regie, zu sagen, ich möchte, dass meine Figur so und so ist. Der hat einen Spleen oder der ist darüber traurig. Der sieht die bestimmte Vorgänge, dass sein Kind gestorben ist. Da hat er eine Einstellung zu, da sieht er das auf eine bestimmte Art und Weise und entäußert sich auch so. Und bei bestimmten Beschreibungen von Vorgängen, das ist nicht universell, wissen wir ja auch, und das weißt du ja auch von unserem Selbstsprechen und rund um die Besetzung. Und wenn wir Hörbücher hören, die KollegInnen gesprochen haben, geht es nicht nur um die pure Wiedergabe des Textes, sondern um die Haltung zu den Texten. Mhm. Wie ist, und man, 10 Leute können einen und denselben Text auf eine unterschiedliche Weise sprechen. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Also Leute dazu zu ermutigen, so spannend, ja. Eine Sprecherpersönlichkeit zu haben und sich dazu entscheiden, die zu leben und sich zu trauen, diese zu entäußern. Und deshalb ist auch dieses Studium Schauspiel als solches ist keine exorbitante Zauberschule wie Hogwarts, sondern das ist nur die Vehemenz, mit der man da arbeitet über 4 Jahre. Die reine Vehemenz. Mhm. Die Möglichkeit zu haben, die Ausbildung kriege ich umsonst, dass ich hier jeden Tag das Gleiche probieren kann, aufs Neue probieren kann, anders probieren kann. Ich probieren. Einfach machen und nochmal machen. So. Und da würde ich jedem raten, der das machen möchte oder der sich in die Richtung bewegt oder der möchte vor Kollegen sprechen, ja, oder dem ist das wichtig, zu finden, was ist mir wichtig. Und das ist immer eine Persönlichkeitsschule, ohne das zu analytisch und zu spirituell zu betrachten oder auseinanderzunehmen, sondern ganz sachlich, ganz handwerklich zu sagen, wo willst du hin, was willst du sagen? Und da kommen wir in einen, teil dich mir mit, sei aufrichtig. Mhm. Und das finde ich so schön, das hört man nämlich auch. Dass, wenn Texte aufrichtig gedacht, gesprochen, gefühlt werden und nicht nur behauptet. Und in meiner Arbeit als Coach mache ich das halt super gerne und ja, so weiter. Super.
Ja. Dazu gehört ja dann auch, dass man den Text nicht zum ersten Mal liest, wenn man ihn einspricht, sondern den Text auch schon auf eine gewisse Art und Weise kennt, damit man überhaupt weiß, wie die Personen drauf sind und so. Das heißt, du liest unfassbar viel schon allein für das Sprechen. Liest du dann überhaupt noch privat?
Das ist so ein bisschen wie, ich komme kaum noch dazu, privat zu lesen, weil ich halt so viele Stücke, also weil ich das nicht mehr als entspannenden Vorgang empfinde, ich setze mich jetzt mal hin mit einem Buch, weil das ist immer gekoppelt mit, okay, die Rolle, welche ist die Rolle, was macht die jetzt gerade, in welchem Zusammenhang sind die jetzt gerade, ist wie so eine Berufskrankheit. Deshalb bin ich zum Beispiel, empfinde ich Lesen nicht mehr als Entspannung, sondern ist eine Form der Spannung, die mit Arbeit zu tun hat. So. Aber dennoch lese ich hin und wieder auch privat, beziehungsweise finde ich das wichtig, Bücher immer wieder auch neu zu entdecken, aber nicht mehr in der Masse wie früher beispielsweise. Mhm. Ja.
Was hast du denn zuletzt für dich entdeckt? Weil das ist ja immer so das, was jetzt bei uns dann noch so...
Ja, genau, ne? genau.
Der gemeinsame Nenner.
Ja. Der gemeinsame
Aber
Nenner,
mega. Was hast du für dich entdeckt? Jetzt bin ich gespannt.
Okay, also in der Tat, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, okay, was erzähle ich denn jetzt? Was mir wirklich so gut? Aber dann war das so ran, war das wirklich so ganz nah. Meine Frau und ich haben 6-Jähriges gefeiert und ich habe Karten in Berlin bekommen für den RBB-Sendesaal. Und da war die Deutschland-Premiere von Karl Ove Knausgard, der sein Buch vorgestellt hat. Mhm. Und da war ich megamäßig begeistert und würde behaupten, das hat mich so wirklich, ja, also inspiriert nochmal neu wieder frisch ranzugehen. Also weil innerhalb dieses Abends im RBB-Sendesaal, den der Kollege Thomas Böhm moderiert hat, war der norwegische Autor Karl-Ove Knausgard persönlich gar da. Mhm. Er hat sozusagen Fragen auf Fragen geantwortet, die ihm der Kollege Böhm sozusagen gestellt hat. Und dann war er toller Kollege da, der sozusagen die Live-Texte oder die Texte des Knausgard gelesen hat, nämlich der Thomas Leubel, der war da eingeladen und hat sozusagen aus Passagen gelesen. Und das fand ich ganz klasse. Also es waren ganz tolle, unterschiedliche Passagen, die da zur Deutschlandpremiere dieses Buches gelesen wurden. Und das fand ich so als ganz, fand ich einen ganz inspirierenden Moment. Und zwar Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Dieses Buch hat jetzt in Deutschland Premiere. Und das ist so... ohne es jetzt komplett selbst gelesen zu haben in der Kürze jetzt, von neulich bis heute, sind diese Themen um eine größere Sache, um eine Weite in der Sache, um Leben und Tod, um was ein Verständnis, ein Urverständnis von Zusammenhängen zu haben in einer literarisch ausgewählten Sprache, in einer literarischen Weite. Das interessiert mich megamäßig. Finde ich total ähnlich wie bei Ulbeck. Der auch Figuren entwickelt und die in ihrer Abgrundtiefe da auf einem literarisch hochwertigsten Teppich ihren Tanz tanzen. Finde ich klasse. Und da war ich ganz inspiriert von Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit von Karl-Ove Knausgard. Genau, und der Kollege Leubel hat da dreimal Auszüge gelesen, die waren super. Also die waren ganz toll und haben auch Lust auf mehr gemacht. Geht da um einen kleinen Jungen, der aus dem Krieg wiederkommt und auch sein Verständnis erstmal von den Dingen finden muss. Träume hat. Und dann gibt es Zeitsprünge. Und da bin ich gar wahnsinnig inspiriert. Das ist so das eine große Thema, von dem ich so jetzt gerade so inspiriert bin oder was ich so lesetechnisch, was mich berührt, was mich angesprochen hat, ohne es vielleicht in dem Fall jetzt genau selbst gelesen zu haben, aber der ganze Abend als Vorgang, der war großartig. Kann ich nur empfehlen, da vielleicht mal die Fühler auszustrecken, wem diese großen Themen einfach interessieren. Und der Thomas Böhm ist ein ganz toller, interessanter Moderator gewesen. Der macht das ganz charmant. War ich sehr beeindruckt insgesamt.
Das klingt toll.
Ja. Und dann sitze ich natürlich auch da und denke, okay, jetzt kommt der Leubel, der Kollege, der die Hörbücher macht, wie macht denn der das? So. Und da muss man auch neidlos anerkennen, dass der das toll macht. Ne? Also der hat Figuren gesprochen, allein nur durch eine kleine Verschiebung vom Kehlkopf wurden Figuren auf einmal ein bisschen so und du hast so, und ich so, geil. Und auf einmal war sofort visualisiert in meinem Hirn eine kleine, dickliche Figur, die auch so beschrieben wurde, die Tür aufschiebt und dann einen großen Kessel, einen Tank da abstellen sollte. Und nur durch diese kleine Kehlkopfverschiebung und diese Stilistik wurde dann eine ganz neue Figur geschaffen. Und da dachte ich so, oh, geil, ich will das auch. Und da wusste ich auch so, ja, cool, ich mache das auch.
Also, ja gut, aber Vorbilder braucht man ja auch. Oder Inspiration, nicht Vorbilder, genau, so klassisch. Genau. Aber schon so Inspiration, das hat man ja, glaube ich, schon. Oder man hat andere Sprecher, Kolleginnen, Sprecherinnen, Kollegen, in meinem Fall wären es jetzt eher die weiblichen, aber tatsächlich, also ne, wo man sagt, oh mein Gott, also klar, es gibt auch eine ganze Menge Sprecher, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, denen liegt mein Herz zu Füßen, die man einfach so gerne hört und wo ich mich dann auch immer frage, mein Gott, das ist so perfekt, das ist so cool. Ja, da hofft man einfach auch, dass genügend Zeit für die Produktion immer von solchen Sachen da ist, damit da so eine große Ruhe auch drin ist, ja.
Ja.
Hast du auch Vorbilder oder Kollegen, wo du sagst, da gucke ich echt einfach gerne hin, weil, oder höre gerne hin, weil?
Komischerweise, das Thema Vorbilder war immer, da stehe ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß.
Ein schwieriges Wort eigentlich.
Ja, nee, ich weiß auch, was du meinst. Also viele können da irgendwie ganz locker darauf reagieren. Also ich mag viele Kollegen, wie die arbeiten und wie die sich anhören, wie die arbeiten. Und das finde ich ganz toll. Und Das sind die Kollegen, die man auch wirklich auf den hochdatierten, auf den gelobten Hörbücher-Rezensionen sozusagen immer wieder findet. Deshalb wäre das irgendwie so blöd zu sagen, das ist jetzt genau mein Vorbild. So, ja, da möchte ich mich ranhängen. So. Mhm. Ich glaube, Leute, die das wirklich gut machen, die sind für mich Arbeitsvorlage. Und die höre ich mir in der Tat an.
Das ist schön gesagt, ja.
Ja, nee, also ich habe zum Beispiel, also ich habe dann angefangen, als ich so dachte, okay, jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das auch irgendwie richtig machen und habe mir dann sozusagen Kollegen angehört, habe mir die aufs Ohr gelegt und habe parallel mal meine Texte gelesen und dachte so, okay, die sprechen viel, viel langsamer, als ich diesen Text lese. Da ist, versuch dich mal anzugleichen, also Arbeitsvorlagen zu schaffen. Ne? Mhm. Wie macht denn der das? Ah, das ist cool. Gefällt mir das überhaupt? Oder eher nicht so. Mhm. Dann merkte ich bei mir so, ich tue mich schwer, in Anführungszeichen oder andersherum gesagt, positiv belegt, ich konzentriere mich gerne auf den situativen Moment, auf das situative, auf diesen situativen Vorgang. Also allein wie man eine Tasse hochhebt und ganz genau beschreibt, wie die jetzt so stattfindet, wie die gebaut ist, was zu sehen ist. Das erinnert mich immer so an die Theaterarbeit wieder. Hatte damals in Halle mit der Annegret Hahn, das war die Interimsintendantin vor Castorf und die Ex-Frau von dem Mühl, die war unsere Intendantin und auch Oberspielleiterin. Und die hat halt natürlich auch Regiearbeit geleistet. Und dann war immer ganz klar, nee, nicht wünschen. Hier nicht malen, nee, benennen. Also das urste, weiß ich nicht, Osthandwerk, kann man das so sagen, aber keine Ahnung. Das war so, das hat mich immer sehr beeindruckt, weil in dieser sachlichen Benennung der Dinge, er macht das und er macht das und er macht das. Und dann sehe ich, dass er das macht und dann passiert vielleicht das. Ganz genau benennen, was ich da sehe. Mhm. Das ist ein ganz großes Stilmittel, das ich liebe. Aber manchmal ist es auch total wichtig, dass man durchatmet und sagt, Mensch, wow, das ist diese Möglichkeit, da wieder diese Weite entdeckt oder die Weite, Lust hat auf die Weite, die Literatur da bietet oder als Vorlage hat. Dann ist also sozusagen diese Arbeitsvorlagen sollen mich natürlich auch inspirieren. Okay, der macht das, die macht das, die macht das, aber das ist super, super schön.
Das hast du sehr schön gesagt, weil so war das auch tatsächlich gemeint. Ja, dass man, man nimmt sich ja auch gegenseitig wahr und guckt halt auch, was die anderen alle toll machen auch, finde ich. Es ist wichtig einfach, dass man da nicht so in seinem, so in der Box halt so lebt, ne, finde ich.
Genau, und deshalb, also diese Frage, die ja mit hier einhergeht, was liest du gerade, was beschäftigt dich, ne? Womit setzt du dich auseinander? Da war halt diese Lesung im RBB-Sendersaal in Berlin jetzt am Sonntag eine ganz inspirierende Veranstaltung. Mhm. Da auch die Sprecherkollegen zu sehen, mitzubekommen, die toll zu finden, das zu respektieren und zu honorieren, ja. Finde ich klasse. Ja.
Schön. Du darfst gerne noch eingeben.
Was ich total cool finde, wovon ich teil sein durfte, war eine WDR-Produktion, eine WDR-Hörspielproduktion von Jenseits der Zeit. Mhm. Ja, Jenseits der Zeit. Ich habe auch nochmal versucht, irgendwie, weil man das irgendwie gar nicht alles so irgendwie im Kopf behalten kann, selber jetzt nochmal nachgeschlagen. Und Jenseits der Zeit entstammt einer Trilogie des chinesischen Autors Liu Cixin, wenn ich das richtig ausspreche. Ich weiß nicht, Cixin?
Wahrscheinlich.
Ah ja, genau der. Und da hat der Kollege Martin Zilker, mit dem ich da auch schon mal zusammenarbeiten durfte, mir eine Freiheit gegeben, eine Rolle anzulegen, die ich bis heute noch liebe. Also Jenseits der Zeit ist sozusagen ist der dritte Teil einer der berühmten Trisolaris-Trilogie. Also erst war die drei Sonnen, und dann Der dunkle Wald und dann kam Jenseits der Zeit. Es geht um diese Zusammenkunft und die Arbeit, die ja, dystopische Zusammenkunft oder Auseinandersetzung mit dem um das Leben und die Aufgabe rund im Weltall mit auch mit außerirdischem Leben, wie die Menschheit damit klarkommt. Also sehr spirituell auch angehaucht, aber in dieser Hörspielfassung, die der Zilker gemacht hat, ein wahnsinnig spannendes, witziges, eine spannende und witzige Aufarbeitung.
Ja, ist ja jetzt auch bei Netflix verfilmt, ne? Also ist ja nicht ganz so.
Ja, genau. Und da,
das ist wirklich eine mega, das ist, glaube ich, mit eins der berühmtesten Werke, ja, also der berühmtesten chinesischen Werke, so tatsächlich.
Ja?
Ja, 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 cool, ja, das hat eine unglaubliche Bekanntheit. Also in China, glaube ich, kennt das praktisch jeder.
Geil.
Und das hat ein echtes Gewicht, diese Trilogie, weil sie ja auch, also der erste Teil fängt tatsächlich nicht in der Zukunft oder im Weltall an, sondern der spielt schon noch hier und nimmt so ein bisschen auch die, nicht nur ein bisschen, also nimmt die chinesische Kultur auch mit. Ja, also es ist schon ganz spannend, wie sich das so aufbaut, die drei Sonnen, ja. Was war denn deine Rolle?
Ich habe einen Kommandanten gespielt, der heißt Piao Jin. Und Piao Jin ist der auf dem Raumschiff und hat so mit einem Kontakt zu tun, Fremdkontakt einerseits und also außerirdisches, was rund um außerirdisches Leben. Mhm. Und dieser Piao Jin, den habe ich gelesen und hatte sofort ein Bild im Kopf. Kennst du oder kennt ihr das fünfte Element?
Ja.
Beim fünften Element gibt es, das ist ein Schauspielkollege, der so sehr extrovertiert, sehr laut spielt. Der hat so eine Stimmlage wie.
Ja, sofort wild.
Genau, und den dachte ich, ich habe den gelesen und dachte so, wow, geil. Das ist so, und habe so eine Figurenidee. Und dann kam Martin zu mir und meinte, weißt du was, du spielst einfach mal, worauf du Bock hast. Und dann kam diese Figur des Piao Jin zustande. Das ist halt wie so ein Zerstörer im Kindesgewand. Das ist ganz toll. Ja, der irgendwie auf alles scheißt. Der aber, und dann durch diese Verfremdungseffekte, durch die dritte und vierte Dimension, sozusagen Geistesblitze und Erläuterungen und Erklärungen gibt, das ist insgesamt in einem Formbewusstsein entstanden. Das höre ich heute noch, wenn ich das mal so wieder höre aus meinem Demo-Sachen, höre ich das total gerne, weil das so eine ganzheitliche Figur ist, das Böse im Kindesgewand, finde ich so. Ja.
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 Okay.
Deshalb, also wenn man so die Möglichkeit hat, vielleicht beim WDR nochmal nachzuschlagen, Jenseits der Zeit, wirklich ein Hörtipp.
Das nehmen wir gerne mit drauf, das finden wir auch, das ist gar kein Problem, sage ich jetzt mal so.
Ja. Yeah.
Ja, weil, das klingt auf jeden Fall toll und also du hast, glaube ich, jetzt nicht nur mich neugierig gemacht. Ja, jetzt haben wir wirklich, also es sind zwei sehr unterschiedliche Tipps, würde ich sagen, unterschiedlicher könnten die eigentlich gar nicht sein. Mhm. Aber die nehmen wir gerne mit und verlinken auch. Wir verlinken auch zu dir. Bist ja auch auf LinkedIn, bist ja auch sehr, sehr aktiv. Und genau, dass man dich auch findet, dass man dir folgen kann.
Ja.
Und ja, wir bleiben sowieso in Verbindung. Und wir können nur sagen, verfolgt Sascha. Er macht nämlich ganz, ganz tolle Hörbücher. Und auch Hörspiele, klar. Es ist einfach, ich finde es ja immer wieder schön aufs Ohr, eine Geschichte zu bekommen. Insofern, wenn euch diese Leidenschaft auch ereilt, dann folgt einfach mal auch dem Sascha. Und wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch.
War schön, dass wir so plauschen konnten. Danke für deine Offenheit auch. Und wir freuen uns einfach, wenn wir dich mal wieder sehen und hören. Genau.
Dankeschön. Sehr
gerne.
Vielen,
vielen Dank.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Ciao. Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free.
Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.